Einen guten Abend in Deutschland. Hier ist 11 km, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Peter Orban.
Er ist die deutsche Stimme des Eurovision Song Contests. Peter Orban hat 25 Mal den größten Musikwettbewerb der Welt kommentiert. Er war live dabei, bei Gewinnern und Verlierern, Backstage und bei Bombendrohungen. Mit Peter Orban tauchen wir ein in ein Vierteljahrhundert der gigantischen Musikshow. Aber der ESC ist mehr als das. Er hat Einfluss über die Show hinaus. Welchen, das klären wir jetzt. Hallo Peter.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 10. Mai. Und morgen ist ESC-Finale. Peter Orban. Ja, ohne diesen Namen, ohne dich, Peter, da können sich viele den Eurovision Song Contest ja gar nicht vorstellen. Es gibt ja eigentlich eine ganze Generation, die kennt einfach keinen ESC ohne Peter Orban. 25 Mal hast du den ESC fürs deutsche Publikum kommentiert. Kannst du dich eigentlich noch an das allererste Mal erinnern?
Good luck to everyone in Dublin tonight.
Ja, das kann ich noch ziemlich genau, denn das war ziemlich spektakulär. Die Sendung beginnt mit der Eurovisionshymne und ich mache meine Begrüßung, willkommen in Deutschland und so weiter. Und auf einmal geht die Tür auf, gleich am Anfang, in der ersten Minute, und zwei Polizisten kommen rein. Ich gucke so aus dem rechten Augenwinkel und erschreck mich. Und die hatten einen Hund dabei, der Hund schnüffelt unterm Tisch, unterm Stuhl zwischen meinen Beinen. Und ich weiß nicht, was los ist. Ich habe aber weitergeredet, weil ich musste ja. Es gab ja kein Pardon, ich musste weitermachen. Und dann haben wir erfahren, mein Kollege Jürgen Meyer-Behr war mit, der ist dann rausgegangen, hat erfahren, dass gab Bombendrohungen von protestantischen Extremisten, weil die IRA hatte Anschläge in England, in Großbritannien gemacht und dann gab es als Revanche Bombendrohungen von Protestanten extremistischer Art gegen den ESC im katholischen Irland.
Mhm. Ja, 1997 war das ja. Und da war eben noch der Nordirland-Konflikt aktuell.
Und insofern, das war also ein Mörderschreck gleich am Anfang. Und Gott sei Dank ging alles gut und es lief dann auch okay. Aber als Einstand war da schon ein bisschen viel Adrenalin. Aber das Lustige ist, ich wollte es nachher dann nochmal nachhören. Und der Toningenieur in Hamburg hat vergessen, mich hochzuziehen. Und erst nach 1:50 werde ich eingeblendet langsam in meine Moderation. Das heißt, die erste Minute ist nicht mehr zu hören. Die ist weg. Also insofern, als die Polizisten reinkamen, kann man nicht hören.
Okay, das heißt, wir werden nie erfahren, was deine allerersten Worte, deine allererste Moderation beim ESC war eigentlich. Okay.
Vergabe der deutschen Länderpunkte bestätigt. Hier sind die Gastgeber des Abends, Fernsehmoderatorin Carrie Crowley und der Sänger von Irlands erfolgreichster junger Popgruppe Boyzone, der 20-jährige Ronan Keating.
Also es gibt also eine ganze Generation eigentlich, die ist mit dem ESC und dir groß geworden.
Ja, es war, ich habe jetzt mal nachgedacht, es ist ein Drittel meines Lebens, das ich in dieser Kabine verbracht habe. Natürlich nur einen Tag im Jahr, aber trotzdem, nee.
Wie bist du denn eigentlich mit dem ESC aufgewachsen, Peter? Hast du da auch schon Kindheitserinnerungen dran?
Wir hatten, weil wir eine sehr konservative Familie waren, Lehrersfamilie. Als ich 14 war, bekamen wir einen Fernseher. Und dann habe ich geschaut. Und dann weiß ich noch genau, wie ich einige der ESCs auch richtig interessant fand. Ich fand 65 France Gall, Poupée de Cire, war der Siegertitel. Ein richtig toller Popsong von Serge Gainsbourg. Also richtiger Qualitätskomponist. Fand ich aufregend. Dann habe ich Udo Jürgens verfolgt. Für Österreich ist der gestartet. Da wurde er Sechster, merci. Dann Vierter und dann hat er gewonnen mit Merci Chérie, 66.
Mm-hmm. Merci für die Stunden, Chérie. Chérie.
Also das war ein wirklich Chérie. Tolles Lied. Das fand ich noch schön. Aber dann in den 70ern habe ich dann so einen Kontakt verloren. Da das wurde mir dann zu schlagerartig, zu, sagen wir mal, auch ein bisschen zu comedyhaft. Da waren seltsame Lieder dabei in meinen Augen. Da habe ich mich wirklich mit anderer Musik beschäftigt, mit Pop und Rock aus England und Amerika oder auch aus Deutschland. Da habe ich den Draht zum ESC verloren, auch über die 80er bis in die 90er. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass man mich gefragt hat. Also ich kam ja sowieso wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte Rockmusiksendungen gemacht im Radio und wurde dann gefragt, ob ich das im Fernsehen kommentieren kann. Ja, habe ich dann gerne gemacht, weil ich fand auch interessant den sportlichen Charakter dieses Wettbewerbs. Mhm. Das ist ein Streit von Komponisten und Sängern wie so eine Song-Europameisterschaft. Spiel ohne Grenzen in Musik. Mhm. Und deswegen bin ich dann dahin gefahren, habe aber dann gemerkt, ey, hier ändert sich was. Und die Musik hat sich geändert, die ist vielfältiger geworden. Gleich 97 hat eine Rockband gewonnen, Katrina and the Waves. Love Shine a Light. Und dann gab es auch schon so Stilarten, die es vorher beim ESC nie gegeben hatte. So ein bisschen soulige, hausige Musik. Die begann dann auch mal aufzutauchen. Oder sehr interessante Ethnopop-Nummern, zum Beispiel aus der Türkei mit sehr viel orientalischem Einfluss. Ey, das fand ich also spannend und gut. Und der große Bruch und der Wandel eigentlich in Deutschland begann 98. Also das war dann wirklich der Punkt, wo man merkte, ey, hier verändert sich was.
Mein Name ist Peter Urban. Willkommen in Birmingham, der zweitgrößten Stadt Großbritanniens, zu drei spannenden Stunden.
Also da ist für Deutschland ein Typ angetreten, zottelige, lange Haare, Halbglatze, ein schräger Typ aus Trier, Gildo Horn.
Ja.
Und seine Band, allein der Bandname, die orthopädischen Strümpfe.
Stimmt.
So ist die Band.
Das hatte ich ganz vergessen.
Der Mann hat erstens in Deutschland für Furore gesorgt, hat ganz überlegen den Vorentscheid gewonnen und dann fuhren auf einmal 200 Journalisten aus Deutschland nach Birmingham, weil das so ein wichtiges Thema war. Und 14 Millionen sahen dann die Finalshow. Also da gab es dann auch schon Public Viewings. Mhm. Das fing damals an.
Und jetzt ist es soweit. Der Meister kommt. Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe.
Und auf der Bühne, an Start Nummer 9, ich weiß noch.
Ich komme schon ins Stottern, so aufgeregt ist man ja schon. Freuen Sie sich auf einen sensationellen Act. Gildo Horn. Und hier ist die deutsche Flagge. Am Pult der Komponist Stefan Raab. Gildo hat euch lieb.
Da kam der, warf sein Jackett weg ins Publikum. Und dann hat er als erster Künstler überhaupt beim ESC die Bühne verlassen, ist ins Publikum gerannt, hat Männern, die in der ersten Reihe saßen, am Kopf rumgetätschelt während des Auftritts. Und dann ist er zurückgerannt, hin und her auf der Bühne, ein Geländer hochgeklettert, runtergesprungen. Und es war unglaublich. Der Song war eigentlich egal. Das war wirklich.
Gildo hat euch lieb, piep, piep, piep. Ich hab euch lieb. Das war ja irgendwie auch ein bisschen wirr, oder?
Deswegen, der Auftritt war einfach sensationell.
Was für ein Auftritt.
Und am Schluss tobte die Halle. Also es gab einen unglaublichen Beifallsorkan. Und nicht nur die Engländer. Die Engländer fanden ihn nämlich richtig komisch. Und ich hörte auch Äußerungen wie, die Deutschen haben ja doch Humor.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das den britischen Humor trifft, wie dieser doch recht schräg anmutende Typ, allein schon in diesem schrägen Outfit, so ein türkis flittriger Anzug da mit so Trompetenärmeln, also irre, wie der da rumturnt.
Und er erreichte Platz 7, also eine sehr gute Platzierung. Also es kam bei den Leuten blendend an, auch am Fernsehen, also das Publikum fing damals erst an mitzubestimmen. Das war 99 dann erst die Regel. Es gab immer noch die Mischung aus Televoting und Juryabstimmung. Aber trotzdem, es reichte für den 7. Platz.
Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb.
Das war wirklich zum ersten Mal, dass Deutschland auch mal Mut beim ESC bewiesen hat, um wirklich was ganz Schräges, was ganz anderes an den Start zu bringen. Und die Wirkung war wirklich sensationell auch im Land und hat dann eigentlich auch einige Leute dazu bemüßigt, sich selbst da an den Start zu bringen. Zum Beispiel Stefan Raab, der diesen Song geschrieben hatte. Damals fing er auch gerade erst an.
Ja.
Und dann hat er aber Blut geleckt. Dann wollte er, glaube ich, auch selbst dann, oh, ich will jetzt auch mal teilnehmen. Was er dann 2 Jahre später geschafft hat. Im Jahr 2000 ist er mit einer, also mit Elvis-Kostümen, sehr glitzernden Kostümen aufgetreten. Aber das Gute an diesem Stück war, es war eine Funk-Soul-Nummer, sehr tanzbar, die in Europa wirklich gut ankam, musikalisch toll ankam und auf Platz 5 kam, also eine ausgezeichnete Platzierung.
Ja.
Am Text kann es ja nicht gelegen haben, denn in Europa haben die das ja nicht verstanden.
Aber er war auch, ich sage mal, nicht ganz so tiefgängig, ne? Das war diese Schöpfung, Wadde, Hadde, Dude da. Dude da.
Ja, es gab immer ein Ritual beim ESC. Vor dem Finale treffen sich die Kommentatoren und jeder Kommentator muss in seiner Landessprache den Titel, den Künstler, den Komponisten sagen, damit die anderen wissen, wie man das ausspricht.
Ah, ja, ja.
So, das war also bei Stefan Raab nicht kompliziert, aber dann fragten die mich, what does it mean? What the hell do they da? Und ey, wie sollte ich das erklären?
Was hast du denn da gesagt?
Da fiel mir dann ein, dass Stefan mal erzählt hatte, er hätte im Park eine Oma gesehen auf einer Bank, die hätte mit ihm Hund gespielt, der hat ein Stöckchen gehabt und sie hat so gesagt, was hast du denn da? Wadda hatte du das da? Das ist Kinderhundesprache. Und das habe ich den Kollegen erklärt.
Das war ja so ironisch. Der hat ja auch so ein bisschen eigentlich diese Veranstaltung ESC aufs Korn genommen. Ne? Und das war dann so ein Erfolg. Das ist ja auch bemerkenswert. Ne?
Ja, erstens war visuell, war das lustig anzusehen, wie die da hübsch tanzen. Und wirklich, der Song war musikalisch einfach solide. Also das war ein richtig guter Soul-Funk-Song. Das kann ja Stefan Raab sehr, sehr gut. Der Text war natürlich, muss man ja gar nicht ernst nehmen. Das ist ja sowieso die Frage mit den Texten beim ESC. Vieles ist ja einfach simple Liebeslyrik, würde ich mal sagen. Aber es gibt auch gesellschaftspolitische Inhalte. Politik und das Leben, die Realität draußen, ist aus dem ESC nie wegzudenken. Sie ist eigentlich immer da, manchmal weniger deutlich. Aber du findest natürlich plumpe Dinge. Zum Beispiel hat mal eine georgische Gruppe versucht, einen politischen Inhalt zu starten bei ihrem Song We Don't Wanna Put In. Damit waren gemeint Putin natürlich. Und das hat die EBU, die Trägerorganisation des ESC, dann verboten. Aber dann gab es auch wieder so sinnlose politische Songs wie für Belarus. I Love Belarus war der Songtitel. Also ich liebe mein Heimatland. Mhm. Ist genauso, wenn wir singen würden, wir lieben Deutschland. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland als Lied. Und es war eher so ein politischer Bestätigungssong für die Autokratie in Belarus, ja, würde ich sagen, in der Zeit.
Der Song ist damals 2011 im Semifinale ausgeschieden. Aber es gibt auch Beispiele für politische Momente, die es bis ganz an die Spitze geschafft haben beim ESC.
183 Points.
Zweiter Platz für Sam Ryder und die Sieger sind aus der Ukraine das Kalush Orchestra, Gewinner des Eurovision Song Contest 2022. Und es ist eine starke Demonstration aus Europa für die Ukraine.
Ein paar Monate vorher hatte die russische Großoffensive begonnen. Das war ja schon auch ein Statement, dass der ukrainische Song da zum Sieg gewotet wurde.
Es gab ja schon einen Vorläufer, der eigentlich musikalisch bedeutender noch ist. 2016 in Stockholm hat die Sängerin Jamala gewonnen mit einem Lied, das eigentlich nicht aktuell politisch war. 2 Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland. Es hieß 1944 und handelte von der Vertreibung ihrer Großeltern von der Insel Krim nach Sibirien. Und das war ein wirklich herzergreifendes Lied, ein wirklich toller Text, der noch zugelassen wurde, obwohl er eigentlich klare politische Aspekte und Assoziationen hat. Und in der Tat musste Jamala nachher wie ihre Großeltern fliehen vor der russischen Invasion dann im Jahr 2022. Also das war ein Beispiel für politischen Inhalt, der als kleine Geschichtsstunde verkleidet war. Politische Inhalte gibt es eigentlich immer irgendwo. Jedes Friedenslied ist doch eigentlich ein politisches Lied, weil es hat so viele Friedenslieder gegeben beim ESC. Ja,
ein bisschen Frieden.
Ich möchte es natürlich eigentlich gar nicht zitieren, aber so ist es. Und ganz, ganz viele solche Songs. Und manchmal treibt das wirklich Blüten. Im Jahr 2015, ein Jahr nach der russischen Annexion der Krim, hat die russische Sängerin für Russland ein unglaubliches Friedenslied gesungen. 1 Million Stimmen wollen Frieden.
1 Million Voices. Polina Gagarina für Russland. Startnummer 25.
Und dann habe ich mich gefragt, was wollen die da? Ist das zynisch? Ist das scheinheilig? Warum machen die das?
We are the world's people. Dear friend, you're the same. We believe in the dream.
Und die arme Sängerin, Polina Gagarina heißt sie, die musste in Wien auf der Bühne nur Buhrufe hören, auch vom Publikum. Natürlich, das Publikum hat das nicht zugelassen. Er hat gesagt, was singt die, ein Friedenslied? Und die Russen greifen gleichzeitig die Krim an.
Seit 2022 ist Russland vom ESC ausgeschlossen nach der Großoffensive gegen die Ukraine. In diesem Jahr gibt es 37 Länder, die an den Start gehen. Und je nachdem, wer dabei ist, ist ja so ein Vorurteil, die, sag ich mal, offensichtlich politischen Verbündeten oder befreundeten Länder, die geben sich eh gegenseitig die höchste Punktzahl.
10 points from Russia go to Azerbaijan.
Da werden aber noch die alten Satellitenstaaten
and finally,
bedient.
Our 12 points from Russia go to Belarus. Congratulations, thank you.
Na, das ist auch keine Überraschung.
Here are the first results of the Croatian vote. 8 points go to Serbia.
8 points pour la Serbie.
8 Punkte zu den serbischen Nachbarn.
Go to Bosnia and Herzegovina.
10 zu den anderen Nachbarn.
And finally from Denmark, our 12 points go to Sweden.
Über den Öresund nach Schweden, das war zu erwarten. Das sind 2 Punkte eigentlich. Einfach sind die Skandinavier untereinander befreundet, finden sich sympathisch und geben dann leichter mal einem schwedischen, einem norwegischen oder dänischen Beitrag die Punkte. Wenn der Song aber nicht so gut ist, kriegen sie die Punkte auch nicht. Und auf dem Balkan, da erlebt man natürlich auch, dass sich Länder mal die Punkte geben oder die Jurys der Länder und das Publikum der Länder. Das liegt aber auch daran, dass die einzelnen Nationalitäten überall verteilt sind. Und in der Tat war es früher so, als Russland noch teilnahm, da haben die früheren Staaten der Sowjetunion dann gerne auch mal fürs ehemalige Mutterland Russland gestimmt. Mhm. Nachdem Russland aber eine aggressivere Rolle in der Politik eingenommen hat, hat das dann auch nachgelassen. Russland wurde auch in den letzten Jahren nicht mehr so unterstützt von den Stimmen und den Jurys in Aserbaidschan, in Armenien und so weiter. Also das kann sein, dass es manchmal solche Sympathien gibt. Das ist eindeutig so. Aber das ändert nichts dran. Wenn du gewinnen willst beim ESC, dann musst du Punkte aus allen Ländern bekommen. Also eine Sympathiestimme von einem befreundeten Nachbarland hilft dir vielleicht in der Platzierung von Platz 10 auf Platz 8 zu kommen oder von 12 auf 10. Aber nicht bei der Frage, wer gewinnt. Und dann hat die EBU noch Folgendes gemacht. Es gibt ja immer 2 Semifinals vor dem Finale. Und um dieses Sympathiestimmen zu verhindern, teilen sie geografisch die Länder auf. Das heißt, es sollen nicht zu viele Balkanländer in einem Semifinale sein, die sich dann gegenseitig die Punkte geben und sich gegenseitig unterstützen. Und so läuft das auch bei den skandinavischen Ländern. Das ist so ein gern genommenes Argument in Deutschland, wo dann gesagt wird, ja, wir haben ja keine Freunde. Wir sind ja die Armen, die unsere aus Holland, aus Österreich und der Schweiz nicht selbstverständlich die Punkte bekommen.
Ja.
Aber es ist Blödsinn, weil es ist wehleidig. Wenn Deutschland einen guten Song hat, bekommt Deutschland Punkte.
Also du sagst, Deutschland geht nicht deshalb leer aus, weil wir in Europa so unbeliebt sind, sondern weil wir so schlechte Songs mitbringen.
Das würde ich jetzt so hart nicht sagen. Wir sind ja oft auch ziemlich erfolgreich gewesen. Also das wird jetzt gern über den Kamm geschert. Es ist wirklich so, dass Deutschland auch wirklich Höhepunkte hatte in der Platzierung. Und bei Lena war es so, es war 2010, Finanzkrise, Griechenland, Schäuble, die Merkel-Regierung, angefeindet in Europa.
Aus Protest gegen die Sparpolitik ihrer Regierung sind in Griechenland erneut Zehntausende auf die Straße gegangen.
Bemühungen um internationale Nothilfe für Griechenland haben sich heute auf Berlin konzentriert.
Im Gegenzug musste die Regierung strenge Sparauflagen akzeptieren.
Und trotzdem hat Lena gewonnen.
Der Eurovision Song Contest aus Oslo. Hier ist Peter Urban. Ich freue mich wirklich sehr, Sie heute zum Finale begrüßen zu können. Guten Abend nach Deutschland.
Ja, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. 2010, als Lena Meyer-Landrut den ESC für Deutschland gewonnen hat, nach Hause geholt hat. Es war eine wunderbare Stimmung. Auch auf den Straßen hatte ich das Gefühl, das war wirklich ein cooler Moment. Wie hast du das erlebt?
Also ich war in Oslo und es war so, dass schon im Vorwege sie eine ganz bedeutende Rolle auch in der norwegischen Presse gefunden hat. Sie war auf der Titelseite der größten Zeitung. Und wenn meine Kollegen mich fragen, ob der deutsche Künstler oder die Künstlerin interessant ist, sie sagen, na, wer ist denn dieses Mädchen? Dann ist es immer ein Fingerzeig, ey, da haben wir Chancen. Denn Lena war einfach so überzeugend durch ihre Unbedarftheit, ihre Frische. Also das war, die hatte so eine Ausstrahlung, ein Charisma.
Jetzt gilt es und wir können nur noch die Daumen drücken. Viel Glück, Lena.
Satellite hieß der Song, den sie da performt hat.
I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear like blue when I wore them just the other day.
Und sie stand da ja auch auf der Bühne ohne große Unterstützung, ohne große Lightshow oder Background-Videos. Nein, sie stand ganz einfach auf der Bühne und tanzte so ein bisschen und sang das Lied. Das Lied war auch gar nicht so wichtig, glaube ich. Es war wirklich ihr Auftritt, ihre Ausstrahlung, die diesen Wettbewerb gewonnen hat.
Lena with Satellite is the song that Europe has chosen as its favorite.
Jetzt wird es nicht nur in Deutschland ein Hit, sondern in ganz Europa. Übrigens geschrieben. Für mich war das natürlich echt eine Überraschung, eine Freude und ja, aufregend, klar, auch in der Kabine da oben.
Du warst ja aber nicht nur in deiner Kommentatorenkabine, sondern auch noch auf der großen Bühne damals.
Ja, das war eine komische Geschichte. Als Kommentator des Siegerlandes muss man auf der Bühne den Sieger oder die Siegerin interviewen. Ja. So, das hatte ich vergessen. Dann kam eine Dame der EBU an, holte mich aus meiner Kabine oben runter. Ich sag, was ist los? Und du bist total zerzaust, Kopfhörer runter, verschwitzt. Und dann musste ich runterlaufen. Laufen ging nicht. Ich hatte im Jahr davor eine Operation gehabt und konnte so einigermaßen gehen. Und dann 300 Meter da runter, die Treppen runter durch betrunken, feiernde Norweger Party wurde gefeiert und dann stand ich vor der Bühne, da war die Bühne 2 Meter hoch, aber da war keine Treppe. Und dann haben die mich, einer hat mich angehoben, der andere hat mich hochgezogen und damit ich endlich auf die Bühne kam, denn oben stand Lena und wartete auf mich. So, und dann kam ich außer Atem, völlig fertig, stand ich da oben und Lena sagte, ja, Peter, wie geht's dir? Erhol dich doch erstmal. Also unheimlich nett, weil sie dachte selbst in diesem Moment ihres Sieges an nichts anderes, auch nach dem Motto, ey Peter, erhol dich mal.
Fix und fertig. Deutschland hat gewonnen, Lena hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Es ist wirklich nicht zu glauben nach 1982. Wir sind hier hingefahren, haben gedacht, du wirst einen guten Platz machen, aber das war nicht zu erwarten, oder?
Nein, das war definitiv nicht zu erwarten. Ich bin völlig fertig.
Es muss wirklich eine Woche für dich gewesen sein, unglaublich. Du hast das super gemacht, du bist cool geblieben. Du
und
hast
nach der Erholung konnten wir dann das Interview beginnen. Das ist natürlich, Interviews sind dann auch genauso wie mit Fußballern nach dem Schlusspfiff.
Hast du das gewusst, dass du heute gut bist?
Also normalerweise ist es so, auch schon in den USFO-Shows war es so, oh Gott, du zitterst.
Ich bin
Also für dich auch eine ganz schön verrückte Erinnerung. Ja. Für viele Deutsche eine besonders schöne, glaube ich, weil ja. Es passiert ja nicht so oft. Und auch diesmal ein Beitrag unter Mitwirkung von Stefan Raab wieder eben. Ne?
Stefan hat musikalisch ihr auch ein paar Songs geschrieben, aber den Siegersong, den hat er nicht komponiert. Den hat das Publikum in Deutschland ausgewählt. Das war eine amerikanische Komposition. Und aber er hat sicherlich durch die Art dieser Castingshows hat er sicherlich eine große Rolle gespielt, dass Lena überhaupt dahin gekommen ist, wo sie hingekommen ist. Mhm. Denn sonst hätte sie sich vielleicht gar nicht beworben, hätte es diese Castingshow nicht gegeben.
Klar. Also, wir haben jetzt über Musik gesprochen, im Wandel der Zeit beim ESC, auch über Politik, auch bei der Punktevergabe. Inwiefern ist diese große europäische Bühne denn ein Ort für gesellschaftliche Themen? Ist das ein Spiegel in gewisser Form der europäischen Gesellschaft?
Immer wieder. Erstens ist er mehr ein Spiegel der aktuellen Musikszene geworden. Also es gab auf einmal einen Gewinner, der Hardrock spielte aus Finnland, Lordi.
Lordi, ja.
Oder ein Portugiese, der Jazz sang. Ganz leise Jazzballade.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi.
Oder eine italienische Band Måneskin mit einem knalligen Rockauftritt.
Loro non sanno di che parlo.
Also die Vielfalt musikalisch ist erstmal da, aber die Vielfalt in den Inhalten ist auch dazu gekommen. In den letzten 10 Jahren gab es immer mehr Songs über Female Empowerment, also über Selbsterkennung, Wertschätzung des eigenen Ichs, der Rolle, der Körperlichkeiten. All diese Dinge spielen in Songtexten jetzt eine viel, viel größere Rolle. Auch die MeToo-Bewegung. Es gab einen Song aus Israel von Netta, Toy.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher.
Das sind natürlich auch Zeiterscheinungen und deswegen auch ein Spiegel. Also zum Beispiel die Akzeptanz der LGBTQ-Bewegung oder die Rolle von Homosexuellen auf der Bühne und in Europa ist durch den ESC ganz bedeutend beeinflusst worden.
Jetzt sicherlich der Auftritt, der vorher am meisten polarisiert hat. Der 25-jährige Tom Neuwirth hat immer vom Showbusiness geträumt, von Glitzer und schönen Kleidern. So hat er sich eine Kunstfigur erschaffen, Conchita Wurst. Eine Drag Queen, die auch noch einen Bart tragen sollte, als vollkommene Provokation. Und dafür ist der ESC die perfekte Bühne, weil, so Conchita, dieses eine Veranstaltung ohne Vorurteile, Hass und Diskriminierung ist.
Im Jahr 2014 kommt da Österreich mit einem Transvestiten im Kleid mit Bart und singt eine Ballade.
Ich gebe Ihnen den Rat, lehnen Sie sie zurück und genießen Sie einfach die glamouröse Welt der Conchita Wurst. Wenn Sie nicht hinschauen mögen, schließen Sie ruhig die Augen. Aber Sie könnten was verpassen.
Und ehrlich gesagt, damals waren wir eigentlich gar nicht so weit.
Conchita Wurst für Österreich.
Als ich den Auftritt im Semifinale sah von Conchita, Rise Like a Phoenix ist der Song, eine schöne James-Bond-Ballade, sehr, sehr gut gesungen. Und dann vor einem Background von Flammen und einem Vulkan, der explodiert, wunderbaren Farben.
Waking in the rubble. Walking over glass.
Ja, ich weiß noch damals diese Kunstfigur Conchita Wurst, die ja angeblich so hieß, weil es Wurst ist, welches Geschlecht sie hat, die dann da auf die Bühne kam, eine Frau in Glitzerkleid mit Bart.
Ja.
Das war schon eine große Sache, ne? Das war ein Hingucker und auch dieser Text Rise like a Phoenix, wie der Phönix aus der Asche, der da auch das Thema Geschlechtsangleichung behandelt.
Genau.
Das war ein großes Statement, ne?
Ja, eindeutig.
So I'm here with Conchita Wurst from Austria, who is currently in the lead. And Conchita, I have to ask you
the
obvious question. How do you feel? I can almost tell.
I'm so thankful.
Wow.
I don't know.
Gleich verläuft alles da.
I think that says it all. Keep your fingers crossed, Conchita. There's still some voting to do. And now.
Aber ich war nicht sicher, ob das auch Punkte erzielen kann. Besonders in Ländern, wo Homosexuelle oft noch diskriminiert werden. Also in Süd- oder auch in Osteuropa. Das war mir nicht ganz klar.
Ladies and gentlemen, we have done the math. It's no secret anymore. Austria is in the lead. And it's no longer
gut, dass Sie es sagen, wenn das war jetzt durch. Österreich ist Gewinner des Eurovision Song Contest 2014.
Also insofern hat der ESC große gesellschaftspolitische Bedeutung. Das kann man überhaupt nicht ignorieren.
Das ist jetzt 10 Jahre her. Was hat sich denn seitdem noch getan? Du hast schon gesagt, ganz verschiedene Genres sind mehr dabei. Wie hat sich der ESC seitdem noch weiterentwickelt?
Eindeutig ist er viel jünger geworden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir besonders aufgefallen und das ist auch positiv. Besonders wenn dann so junge Bands wie Måneskin aus Italien, die dann später in Amerika und auch in Europa große Rockstars geworden sind, wenn die dann gewinnen, wenn die das propagieren. Ey, der ESC ist keine skurrile, schräge, altmodische Veranstaltung. Nein, der ESC ist eindeutig eine Veranstaltung von heute und von morgen und hat auch eine viel größere Verbreitung als früher. Heute schauen 160 Millionen zu in über 40 Ländern, in den USA, in Kanada. Australien ist schon lange dabei. In der ganzen Welt wird das geguckt und es gibt ja, das muss man ganz ehrlich sagen, keinen anderen Wettbewerb, Musikwettbewerb in der Welt und auch keine andere Musikshow, die so spektakulär ist.
Also Peter, aus deiner langen Erfahrung, was ist denn jetzt das Rezept, um beim ESC gut abzuschneiden?
Wenn du im Gedächtnis bleibst, wenn die Leute sagen, oh, das hat mir gefallen, das ist mir ans Herz gegangen, die Melodie ist schön oder der Auftritt war spektakulär. Durchschnitt, also Sachen, die, sagen wir mal, in Ordnung sind, professionell, aber auch ein bisschen langweilig. Die haben beim ESC keinen Erfolg. Und dieses Prinzip muss man einfach vielleicht bei der Auswahl der Kandidaten stärker berücksichtigen. Manchmal ist hier bei uns der Mut von außergewöhnlichen Künstlern daran teilzunehmen. Sagen wir mal, über die Schwelle zu gehen, mal bei diesem Wettbewerb teilzunehmen, der ist nicht da. Also da besteht eine gewisse Vorsicht und Furcht. Man könnte sich was vergeben, man könnte vielleicht keinen Erfolg haben. Oder sie haben den ESC immer noch nicht richtig begriffen. Beim ESC kann man nämlich auch mit sehr, sehr persönlichen Musikstilen und gar nicht mit Klischees Erfolg haben. Und das muss man erstmal begreifen, dann kann man auch als hervorragender Musiker da teilnehmen und es nützt einem. Ein Riesenauftritt vor 150 Millionen ist doch großartig.
Sag mal, jetzt ist also deine Zeit als ESC-Kommentator vorbei. Wie machst du das jetzt eigentlich? Schaust du jetzt noch zu im ESC-Ruhestand quasi von der Couch aus?
Natürlich interessiert mich das. Also ich schaue natürlich und diesmal zu Hause. Ich mag auch nicht in der großen Gruppe schauen. Da kann ich nämlich nicht genau zuhören, mich konzentrieren. Nein, ich werde das zu Hause schauen und habe großes Interesse. Es ist natürlich ein bisschen mit vielen Beklemmungen und traurig, weil ich habe jetzt schon Botschaften auch von den anderen Kommentatoren bekommen. Man vermisst sich dann gegenseitig und ehrlich gesagt, es ist so ein toller, olympischer, harmonischer Gedanke, der da herrscht, dass man da gerne dabei ist. Und ich war das über 25 Jahre sehr, sehr gern dabei.
Peter, vielen Dank dir, dass du da warst.
Danke, Victoria, hat mir Spaß gemacht.
Peter Urban hat uns mitgenommen durch seine 25 Mal ESC. Das Finale des diesjährigen Wettbewerbs findet in Malmö statt. Morgen ab 21 Uhr live im Ersten und der ARD Mediathek. Infos dazu verlinken wir euch noch in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr von Peter Urban hören wollt, dann empfehle ich euch seinen NDR-Podcast Urban Pop. In dem spricht er über Weltstars von David Bowie bis Taylor Swift zusammen mit NDR-Journalist Oke Bandixen. Zum Beispiel geht es darum, was denn überhaupt gute Popmusik ausmacht. Den Link zum Podcast findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat und das, was wir hier jede Woche montags bis freitags für euch auf die Beine stellen, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Das FKM-Team steht zur Wahl für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Und jede einzelne Stimme zählt. Den Link zum Voting findet ihr direkt in den Shownotes. Ein riesengroßes Dankeschön an euch alle fürs Abstimmen. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!